Recht herzlich willkommen zum Thema Data Warehouse mit SQL Server 2012. Heute ist unser Anspruch Ihr Erfolg. Zwei Aussagen, die uns durch die gesamte Präsentation begleiten. Einerseits sagen wir, Projekte, die länger dauern als 6 Monate, sind ein Problem und kein Projekt. Und die zweite Aussage, Schluss mit dem Ping-Pong zwischen IT und Fachabteilung. Wer sagt das? Die Projektbeschleuniger. Wer sind die Projektbeschleuniger? Mein Name ist Andreas Hack, bin bei Microsoft seit 6 Jahren als Resales-Ressource für den Bereich Business Intelligence zuständig und an meiner Seite heute...
Mein Name ist Markus Ehrenmüller-Jensen, ich bin Projektbeschleuniger bei der Firma Qubido und betreue da Kunden rund um Data Warehousing und Business Intelligence.
Wie beschleunigen wir? Wir beschleunigen einerseits mit 5 Gängen und im ersten Gang mit dem SQL Server ABC. Der SQL Server ABC ist nichts anderes als stellvertretend für Appliances, Box und Cloud. Was dahinter sich verbirgt, werden wir gleich später dann sehen. Der zweite Gang, SQL Server Integration Services, die ETL-Komponente vom SQL Server, angereichert mit dem Projektbeschleunigungswerkzeug, dem optionalen vom Qubido, nämlich dem QBI-Kit. Im dritten Gang schalten wir noch eins höher. Wir beschleunigen jede SQL Server Datenbank mit dem Column Store Index. Was dieser Index kann, was er macht, dazu mehr im dritten Teil. Und im vierten haben wir noch eine Stufe vorgeschaltet. Hier beschleunigen wir aus der traditionellen BI-Sicht heraus die Self-Service-BI-Sicht gemeinsam mit der Fachabteilung. Wir haben also hier gemeinsam mit der IT und der Fachabteilung einen Modellierungsansatz, sogenanntes Rapid Prototyping Modell über Power Pivot und das BI Semantic Model. Neu der Begriff Cross Velocity, Vertipack hat es früher geheißen, dazu später auch noch mehr. Und in der letzten Stufe der Beschleunigung sind wir aus den aussagekräftigen Analysen dann in den Bereich der Varianten und detailreichen analytischen Berichte drinnen. Beschleunigung mit PowerView wird dann unsere Beschleunigungsstufe abrunden. IT-Fachabteilungs-Ping-Pong. Spannende Sache. Die IT stellt sich vor, sie stellt die Vorsysteme und integriert die Daten in ein Data Warehouse, in einen Cube und bereitet für die Fachabteilung, für den Endbenutzer geführte Analysen, Standardberichtswesen und Dashboards sowie Scorecards auf. Das ist schön zum einen, nur dauern die Projekte meistens sehr lang. Dazu ist unser Ansatz hier diese Mauer zwischen dem traditionellen BI-Ansatz und dem Self-Service-BI-Ansatz erstellt durch den Endbenutzer, durch die Fachabteilung hier ganz klar aufzubrechen. Und diese beiden Fronten hier eben aufzubrechen und miteinander zu verbinden, die IT und die Fachabteilung in einem Boot. Self-Service BI ist aber viel mehr als Ad-Hoc-Analyse und Ad-Hoc-Berichtswesen. Es ist definitiv eine Arbeitszeitentlastung für die IT und damit auch eine Weiterführung vom traditionellen BI-Gedanken. Damit sind wir schon in der ersten Stufe. Und wir schauen uns an, wie wir sozusagen hier diese Projektbeschleunigung mit dem SQL Server ABC durchführen. Projektbeschleunigung leichter gemacht mit vorkonfigurierten Komponenten, sei es softwareseitig mit vorinstallierten Windows Server, SQL Server und SharePoint Server, als auch natürlich System Center Suite, hier durch HP und Dell zur Verfügung gestellt. Durch diese Appliances wird jedes Projekt sehr schnell durchgeführt, jedes Data Warehouse-Projekt als auch jedes Datenbank-Konsolidierungsprojekt. Das einerseits und andererseits als einziger Hersteller am Markt bieten wir auch hier eine unvergleichliche Lizenzoptimierung, nämlich dahingehend, dass wir sowohl On-Premise-Lizenzierung als auch Cloud-Varianten hier anbieten, wo man sozusagen die Lizenz mobil mitnehmen kann in das eine oder in das andere Szenario und auch natürlich wieder rückführen kann auf eine On-Premise-Variante. Das heißt, hier sind definitiv diese 4 Bereiche Projektbeschleuniger, was den Bereich der Hardware und Software hier anbelangt. Aber schauen wir uns vielleicht einmal gleich im Detail SQL Server 2012 an und was ist neu in den Integration Services und wie ist der QBI-Kit dabei, hier mehr eine Beschleunigung zu bieten.
Genau, die Daten müssen ja irgendwo herkommen, die wir in unseren Business Intelligence Lösungen verwenden oder im Data Warehouse. Und das nennt man ETL, Extract, Transform, Load. Der erste Teil, Extract, meint, dass man Daten aus den Fuhrsystemen extrahiert, herausfischt. Wenn man die richtigen Werkzeuge einsetzt, dann kann das so viel Spaß machen wie hier meiner Tochter, die da das erste Mal angelt. Wir fischen uns also aus den Fuhrsystemen die Daten raus. Transformieren die dann? Warum müssen wir sie transformieren? Oft ist das nicht dieser dicke, fette Fisch, den wir uns da angeln, sondern eher ein dicker Wurm, eine dicke Raupe. Und die wollen wir nicht so ins Data Warehouse übernehmen, sondern aus dieser Raupe wollen wir einen schönen Schmetterling machen und diesen Schmetterling dann im Data Warehouse zur Verfügung stellen und für die Endbenutzer zur Verfügung stellen. Wenn die Transformierung dann stattgefunden hat, sind die Daten geladen und stehen praktisch als angenehme und ansprechende Früchte unseren Endbenutzern zur Verfügung und die brauchen sich nur mehr bedienen an den Informationen, die sie gerade benötigen für ihre Analysen. Etwas technischer formuliert, der Workflow ist also, wir haben ein Fuhrsystem, aus dem laden wir die Daten. Das kann jetzt ein SQL-Server sein, das kann ein anderer großer Datenbankanbieter sein, das können Flat-Files sein, was auch immer. Und das wird mal in den Arbeitsbereich geladen, vorzugsweise mit Integration Services, das schnellste Tool für diesen Zweck ist der Markt. Und deswegen ein Arbeitsbereich, weil im Vorsystem könnten die Daten zwar richtig sein, aber für uns nicht wirklich brauchbar, weil vielleicht da noch Geschäftsschlüssel drinnen sind und wir wollen Surrogatschlüssel verwenden. Oder wir laden von einem flachen Dateisystem und die ist durch eine Benutzereingabe entstanden und da sind vielleicht noch fehlerhafte Datumseingaben drinnen, 30. Februar und dergleichen. Das bereinigen wir und dann kommt das in das Data Warehouse und auf das Data Warehouse aufbauend werden dann die multidimensionalen Datenbanken geschaffen und die Berichte abgezweckt. Wenn man sich so ein SSIS-Paket anschaut, das ist visuell orientiert, das heißt, ich habe hier meine Komponenten, es gibt Abhängigkeiten zwischen den Komponenten, Sie können es da erkennen, diese grünen Striche dazwischen. Das ist nur ein mittelkomplexes SSIS-Paket und man sieht schon, da kann man relativ schnell den Überblick verlieren. Vor allem gibt es dann noch Detaileinstellungen bei diesen Komponenten und da können zum Beispiel SQL-Statements hinterlegt sein, Select-Statements, was das Ganze sehr flexibel macht. Aber ein Problem ist, wenn ich einen Fehler suche oder herausfinden muss, was wird denn wo transformiert, wo kommen denn die Daten her. Im Grunde hat man jede Menge Gedanken, wenn man so ein ETL-Projekt durchführt, muss sich Gedanken darüber machen, sind die richtigen Datentypen eingehalten, woher kommen die Werte, das wollen die Anwender natürlich wissen, haben wir die Namenslogik eingehalten, gibt's die, wie lange dauert es noch, bis wir endlich live gehen. Summa summarum kann man das in vier Klassen einteilen. Das erste ist mal, ETL-Projekte leben natürlich. Das heißt, schon bei der Umsetzung gibt es manchmal Änderungswünsche durch die Anwender, dass sie sagen, na, sie brauchen die Spalte noch dazu, oder es ist doch eine andere Spalte aus dem Dateisystem oder aus dem Datenbanksystem des Fuhrsystems. Und das Fuhrsystem ändert sich auch. Das heißt, da gibt es neue Versionen, das müssen wir natürlich alles berücksichtigen und dann unsere ETL-Schiene anpassen. Das zweite, wenn erstmals die Endanwender die Daten sehen und in den Berichten vielleicht die angezeigten Werte nicht mit ihren Erwartungen übereinstimmen, dann wollen sie wissen, wo kommt denn das her, ist denn das richtig, stimmt denn das, was da angezeigt wird. Qualitätssicherung ist natürlich auch ganz wichtig, dass Konventionen eingehalten sind, dass alle Schritte gut dokumentiert sind und wir wollen die Entwicklungsqualität natürlich heben und die Umsetzungsdauer herunterdrücken und das schafft man nur, indem wir automatisieren und dadurch dann beschleunigen können. Genau auf diese Probleme stellt das QBI-Kit ab, das greift genau hier ein. Und ich kann mit Hilfe des QBI-Kits ganz einfach das Fuhrsystem analysieren und vorgenommene Änderungen im Fuhrsystem automatisch übernehmen in den ETL-Prozess. Alles ist gut dokumentiert, das heißt, ich kann nachweisen, wo sind denn die Informationen hergekommen, welche Transformationen gibt es denn. Wenn ich manuelle Eingaben mache, unterstützt mich IntelliSense, das heißt, habe ich schon mal was eingetippt, dann wird das als Vorschlagswert angezeigt und ich brauche nicht den ganzen Text eintippen. Sollte ich mich vertippen, helfen mir Checkmöglichkeiten, dass ich schon bei der Erfassung draufkomme und nicht erst dann, wenn das Paket zwei Stunden gelaufen ist und dann fliegt das Ganze, weil ich irgendwann einen Tippfehler drinnen habe. Und die Umsetzungsdauer wird runtergedrückt durch Einsetzung von automatisierten Commands. Bei der Firma Teich haben wir zum Beispiel 80 Manntage im Zuge des ETL-Projekts eingespart. Das können Sie dann ausrechnen, was das in Euro für Ihr Unternehmen oder für Ihr Projekt bedeuten könnte. Was ist also dieses QBI-Kit? QBI-Kit sind zwei Teile. Das eine ist der Designer, mit dem ich die Metadaten, das ist die Informationen, welche Tabellen werden wohin übernommen, werden Transformationen gemacht, das erfasse ich alles in diesem Designer. Und die zweite Komponente ist dann eine SSES-Komponente, die ich einfach in mein bestehendes SSES-Paket übernehme oder ein neues damit baue und dadurch diese erfassten Metadaten abarbeiten lassen kann. QBI-Kit ist außerdem ausgezeichnet mit dem Microsoft Business Intelligence Award 2011 und ist eine Eigenentwicklung der Firma Qubido, meinem Arbeitgeber. Schauen wir uns das gleich mal in der Demo an. Wir gehen davon aus, wir haben ein vorhandenes Data Warehouse und das wollen wir um eine neue Tabelle erweitern. Und dazu setzen wir ein die Integration Services und QBI-Kit. Was Sie hier sehen, ist der QBI-Kit Designer. Ich habe schon vorbereitet eine Datenquelle, die ich Quelle genannt habe, ein Datenziel, das ich Ziel genannt habe. Wenn wir uns eine Stufe runter bewegen, sehen wir, da gibt es genau eine Tabelle, die wir da übernehmen wollen, nämlich im Quellsystem heißt die DPO Verkaufsterritorien, im Zielsystem heißt die DPO DIM Verkaufsterritorien. Wenn wir da wieder eine Stufe runtergehen, sehen wir dann, da gibt es einige Spalten, die hier übernommen werden, Verkaufsterritorien-ID, ein Schlüssel und dann drei Textspalten, die wir von der Namen her 1:1 in das Ziel übernehmen, also Namen werden hier nicht abgeändert, aber man sieht schon die Datentypen zum Beispiel, wir ändern das von einem WAKA 50 auf einen WAKA 20 und es laufen hier Expressions, also Transformationen, wo ich einfach die TSQL-Funktionen verwenden kann. Hier wird das in Großbuchstaben umgewandelt, hier werden Blanks, führende Blanks beseitigt, das kann ich hier einfach eintippen und dazu erweitern. Sie sehen schon, wenn ich da zum Tippen anfange, dann bekomme ich da IntelliSense-Unterstützung. Wenn ich das ignoriere und mich da einfach zum Beispiel vertippe, dann habe ich hier ganz einfach die Möglichkeit, meine Eingaben checken zu lassen. Ich bekomme hier ganz automatisch diesen Hinweis. Die Funktion RTIM gibt es natürlich nicht. Wenn wir schon mit der Check sind, ich kann auch die Quelldatenbank oder die Quelle überprüfen lassen. Hat es da Änderungen gegeben? Nein, wir wollen da jetzt nicht speichern. Hat es Änderungen im Fuhrsystem gegeben? Wenn es Änderungen wäre, könnte ich jetzt was auswählen davon und diese Änderungen automatisch in den Designer übernehmen lassen. Außerdem kann ich mir die Daten auch ansehen. Manchmal ist es nicht ganz klar, welche Spalte aus dem Fuhrsystem brauchen wir. Die Spaltennamen sind oft nicht sehr sprechend bei den Systemen, die wir da ablesen. Und da kann ich hier nachschauen, welche Spalte ist denn das? Ja, das muss die Spalte sein, wo der oder der Wert drinnen ist. Wir können im Designer auch die Indizes für die Tabellen verwalten. Das heißt, nachdem wenn sich etwas ändert, wird dieser Index auch mitgewartet und ich bin sicher, dass der Index immer auch stimmt im Fuhrsystem. Wir können hier automatisiert eben auf Gruppenebene oder auf Tabellenebene Commands hinterlegen, also einfach Store Procedures auswählen, die vor oder nachher einfach laufen, wo ich Dinge frei organisieren kann, zum Beispiel ein Archivbett in der Quelle zurücksetzen lassen, damit klar ist, jetzt ist was übernommen worden, oder bevor ich übernehme, die Staging Area zum Beispiel einfach, den Arbeitsbereich einfach löschen lasse. Wir haben auch Tabellenoptionen hier herinnen. Sie sehen schon, von Haus aus ist hier eingestellt Track Hand Before Load, das heißt, bevor die Tabelle neu befüllt wird, wird ein Track Hand drauf gemacht, damit sie leer ist. Es gibt auch andere Optionen, die wir hier zur Verfügung haben. Ich kann zum Beispiel auch ein Always Drop Table einstellen, dann wird die Tabelle immer gelöscht und völlig neu erstellt, wenn das aus irgendwelchen Gründen sinnvoller erscheint. Oder zum Beispiel die Möglichkeit auch den Index zu deaktivieren, dann die Beladung durchzuführen und dann wieder neu aufzubauen. Das ist immer eine gute Idee und wenn wir auch später nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, einen Index zu deaktivieren, dann die Beladung durchzuführen und dann den Index neu aufzubauen. Wenn wir mit dem Designer fertig sind, gehen wir zum Visual Studio. Dort haben wir ein SSS-Paket und ich kann mir einfach über diese Toolbox, SSS-Toolbox, die Komponente reinziehen, kann hier meine Abhängigkeiten definieren und kann Einstellungen vornehmen an dieser Komponente. Die brauchen wir, die zusätzliche brauchen wir jetzt nicht. Das ist momentan zweigeteilt. Warum ist das so? Der erste Schritt ist, dass die SQL-Scripts erzeugt werden, die das Schema aktualisieren am Zielsystem und durchgeführt werden. Und im zweiten Schritt werden dann die Daten übertragen, Transfer Data. Überall kann ich hier Filter zum Beispiel hinterlegen, dass zum Beispiel auch, wenn ich im Design jetzt mehr erfasst habe, über diese Komponente wird nur dieser eine Schritt zum Beispiel ausgeführt. Mit Run wird das dann durchgeführt und wenn ich nichts kaputt gemacht habe, müsste jetzt überall ein grünes Häkchen auftauchen und die Data Warehouse-Tabelle ist jetzt neu beladen. So, das war die erste Demo. Nun geht's weiter. Was haben wir bis jetzt gesehen? Wir haben die Appliances gesehen, mit denen wir beschleunigen, indem Sie keine Software mehr installieren müssen, sondern die Hardware mit der Software kaufen. KubiAIKit haben wir jetzt gerade gesehen. Und jetzt kommen wir zum Column Store Index. Was ist dieser Column Store Index? Vielleicht haben Sie auch den einen oder anderen Bericht in Ihrem System herumliegen, der gefühlte 100 Jahre dauert, bis er endlich fertig ist. Ich habe das hin und wieder bei Projekten leider. Da stellen wir Indizes, da schauen wir, dass die Statistiken aktuell sind, da tun wir alles, was nur möglich ist, aber die Berichte dauern einfach so lange, weil die Hardware das einfach nicht mehr packt. Und jetzt kommt Microsoft daher und sagt, mit SQL Server 2012 gibt es eine Möglichkeit, jeden Bericht, um auf ein Zehntel zu drücken, 10-mal so schnell zu machen.
Das heißt, mindestens,
dass die Schnecke nicht aktiv ist, ja, sondern der Gepard da herumläuft. Und ja, ob mindestens oder nicht, wie ich das erste Mal gehört habe, unglaubwürdig, das geht nicht. Ich kann nicht einfach eine Abfrage, ohne an der Abfrage was herumzuändern, die einfach 10-mal schneller machen. Das ist technisch nicht möglich. Schau mal, ob das möglich ist. Schauen wir uns das einfach gleich in einem Live-Beispiel an. Wir versuchen jetzt eine Abfrage einfach durch einen neuen Index zu beschleunigen. In der Hauptrolle sehen wir eben da jetzt den Column Store Index. Du wechselst mal ins Management Studio und ich habe hier mitgenommen eine Tabelle aus den AdventureWorks Defect Reseller Sales, die ich da aufgeblasen habe. Normalerweise hat die 60.000 Sätze und für mein Beispiel habe ich da aus jedem Satz 300 gemacht, also 18 Millionen Sätze, 300 mal so groß wie die Originaltabelle. Und dann haben wir hier eine Abfrage. Bevor wir die Abfrage machen, lösche ich mal da die Buffers und die Caches. Bitte machen Sie das zu Hause in Ihrem Live-System oder Produktivsystem nicht. Das dient jetzt nur zu Testzwecken, damit der Vergleich nachher fair ist. Dann selektieren wir hier ein paar Spalten aus der Factory Seller Sales Large, aus dieser großen. Dann verjoinen wir die Territory dazu und schränken ein, dass wir nur alles sehen wollen außer die United States. Und von der Zeit schränken wir auch ein auf 2010 und 2011. Dann gruppen wir das Ganze, kopieren wir das Ganze und sortieren es dann noch. Und wenn wir das jetzt starten, dann ist das so ein typischer Bericht, wo man etwas die Geduld verlieren könnte. Das läuft und läuft. Und irgendwann werde ich vielleicht die IT-Abteilung verfluchen oder vielleicht auch den Hörer in die Hand nehmen. Oder ich beschließe, ich gehe auf einen Kaffee und stehe dann auf. Und meistens, wenn man dann sich erhebt, dann ist irgendwie das Query fertig. Und so ähnlich ist es hier auch wieder. 70 Sekunden hat das jetzt gedauert, diese Abfrage. Für die paar lächerlichen Sätze. Also mein System ist da völlig überfordert mit dieser Sache. Wenn wir schauen, wie lange hat es genau gedauert? 17.300 Millisekunden. Das brauchen wir uns nicht merken, sondern das kopieren wir da jetzt einfach mal rein. Ja, und jetzt gehen wir her, sagt die Microsoft, es gibt einen neuen Index, den wir da erstellen können. Create Non-Clustered Column Store Index. Sehr herkömmliche Syntax, das kennen wir schon aus anderen Bereichen. Column Store ist halt diese neue Variante, Indexnamen, Tabellennamen. Und dann habe ich in dem Fall jetzt mal drei Spalten aufgenommen. Und dann schauen wir mal, ob das in der Beschleunigung passieren wird mit diesem Column Store Index.
Bei 17 Sekunden mich jetzt nicht schrecken, hier kein System, da dauert es 17 Minuten, bis man einen Bericht hat. Also lassen wir uns überraschen, wie schnell das jetzt geht.
Ja, schauen wir mal. Der Indexaufbau dauert etwas. Erwartungsmäßig 40 Sekunden wird es dauern, bei 32 sind wir schon. Schauen wir mal, ob sich das auszahlt, dass wir das jetzt abwarten, ob die Abfrage dann jetzt wirklich schneller geht. 40 Sekunden hat es jetzt gedauert. Mhm. Dann gehen wir einfach wieder rauf. Ich ändere nichts an meiner Abfrage. Ich markiere das einfach nur die gesamte Abfrage inklusive dieses Löschen der Buffers und der Caches. Drücke F5 und komme mit meiner Erklärung gar nicht fertig, weil die Abfrage schon da ist. Also ist das wirklich jetzt zu schnell gegangen, wenn ich nochmal zurückgehe, F5 drücken, das verleitet richtig danach. Also wo haben wir wie viel gebraucht? 17 Sekunden. Jetzt drücke ich da drauf, dann geht das irrsinnig schnell. Wenn wir schauen, wie schnell geht es denn? 110 Millisekunden statt 17.000 Millisekunden. Da sieht man schon mal, Microsoft hat nicht recht gehabt, es ist nicht um das Zehnfache schneller geworden, es ist weniger wie das Hundertstel davon. Ja. Über 100-fach ist diese Abfrage jetzt beschleunigt worden. Und wie ich das dann gesehen habe, das erste Mal ausprobiert habe, habe ich mich natürlich gefragt, wie funktioniert das? Wie kann man eine bestehende Abfrage, ohne die Abfrage zu ändern, einfach schneller machen? Mhm. Dahinter liegt eben diese Technologie Cross Velocity, die wir schon kennen unter dem Namen Vertipack, so hat es bisher geheißen, mit 2012 heißt es jetzt Cross Velocity und ist das gleiche, was wir schon aus PowerPivot kennen, also eine Komprimierung, Speicherhaltung, das ist auch das erste Geheimnis, es geht deswegen so schnell unter anderem, weil die Daten komprimiert werden und wenn die Daten komprimiert sind, dann muss natürlich weniger Daten von der Festplatte eingelesen werden, dann geht das natürlich schneller. Außerdem werden, Column Store sagt schon, ist ein spaltenorientierter Index, es werden nur die Spalten eingelesen, die wir auch wirklich brauchen und nicht die ganze Zeile immer. Die ganzen Leseoperationen werden parallel abgearbeitet, was ja typisch ist für heutige Server, die sind ja Multicore, Multiprozessor-Einheiten, also für parallele Abarbeitung optimiert und Der Query-Prozessor wurde völlig neu geschrieben. Da gibt es jetzt in zwei Modus, also es wurde nicht der bestehende einfach verbessert, sondern ein völlig neuer Query-Prozessor geschrieben, der im Batch-Mode läuft. Bitte nicht verleiten lassen. Ich habe mit dem Batch-Mode gleich assoziiert. Ich komme aus einer S400-Welt, habe da mal viel gearbeitet. Da ist das eher, also nicht interaktiv, Batch heißt im Hintergrund laufen. Das ist hier nicht gemeint, sondern der Batch-Mode des Query-Prozessors meint, dass die ganze Abfrage des Queries, das Abarbeiten für Multicore-Maschinen optimiert wird und Rücksicht genommen wird vom Query-Prozessor schon auf dieses Level 1, Level 2, Level 3 Caching, dass man so einen Multicore-Prozessor hat. Und da gibt es auch ein paar so Tricks, die da angewandt werden. Es werden Metadaten noch erfasst. Das heißt, bevor ich ein Segment überhaupt in den Speicher hole, weiß ich schon, was sind denn da für Werte drinnen, was ist der kleinste, der größte und kann schon da wieder einzelne Segmente überhaupt auslassen. Also, wie funktioniert das? Wir haben da eine Tabelle mit einem Key, einem Schlüssel, einem Geschäftsschlüssel, Eternal Key, einen Namen und einen Lagerbestand. Und herkömmliche Index oder herkömmliche Speichern ist eben zeilenorientiert. In dem Fall wird das auf zwei Pages aufgeteilt, Page 1, Page 2. Und wenn ich jetzt nur herausfinden will, was ist der durchschnittliche Lagerbestand, muss ich beide Pages einlesen, weil die Werte da drinnen versteckt sind und es wird auch der Text und die beiden Schlüsselfelder werden auch reingelesen in den Speicher. Nicht so beim Column Store. Column Store heißt, dass es für jede einzelne Spalte einen eigenen Speicherbereich gibt, der konsumiert wird. Und in dem Fall sieht man jetzt schon, wenn ich da den durchschnittlichen Lagerbestand ausrechnen brauche, brauche ich nur das Segment 4 reinladen und das wird wahrscheinlich auch schon sehr gut komprimiert sein, weil es nur wenig distinkte Werte da drin gibt. Wo ist das nützlich? Ich denke, da werden jetzt einige Beispiele einfallen, wo das bei Ihnen funktionieren täte. Wo es eben gut funktioniert, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist da, wo viele Aggregationen sind, also auf große Faktentabellen und wo viel gefiltert wird, auf große Dimensionstabellen. Da hilft dieser Column Store Index sehr, sehr gut. Gut komprimieren kann natürlich, wenn es wenig distinkte Werte gibt, das heißt eine Spalte, wo nur männlich M, F und weiß nicht drinnen steht, das lässt sich sehr, sehr gut komprimieren zum Beispiel. Da gibt es einen Sweet Spot, einen sogenannten Sweet Spot, wo das einfach gut funktioniert. Es funktioniert dann gut, wenn Joins gemacht werden mit übereinstimmenden Datentypen, wenn bei den Joins keine Funktionen verwendet werden, wenn das Modell Star-Joins zulässt und vor allem Inner-Joins gemacht werden, was lauter Argumente sind, die sowieso, wenn Sie ein Data Warehouse gut designt haben und Ihre Abfragen gut machen, werden Sie das alles sowieso berücksichtigen, dann werden Sie umso mehr von Column Store Index noch profitieren. Wahrscheinlich wird der eine oder andere Datamart oder die eine oder andere Aggregatstabelle bei Ihnen obsolet werden und nicht mehr gebraucht werden. Und Rollup und Direct Query, also dieses Echtzeit-Data Warehouse, wird absolut wieder ein Thema werden. Es gibt Case Studies, also Rollup ist dieser Relational Online Analytic Processing, ein SSS, multidimensionale Datenbank, die in Echtzeit arbeitet. Das heißt, da werden keine Aggregationen in SSS geführt, sondern jede Abfrage direkt auf das relationale Modell gemacht. Bei dem neuen Modell, im Tabular-Model, heißt das Ganze einfach Direct Query. Und da gibt es schon Case Studies, wo man nachweisen kann, in bestimmten Fällen, dass Rollup viel schneller ist, als wenn ich SSS alleine verwende. Wobei SSS ja schon sehr, sehr gut und Top-Datenbank ist.
SSS steht für SQL Server Analyze Services.
Danke für den Hinweis,
ja. Ist natürlich um Welten schneller wie so manche Mitbewerber, wovon manche Mitbewerber auch nur träumen von seiner sensationellen Performance. Denke nur beispielsweise an SAP BW und wie lange es dauert, bis man hier Berichte herausbekommt. Nicht umsonst hat SAP bereits begonnen, hier mit dem Column Store Index zu arbeiten. Die Implementierungen sind bereits am Gange, auch hier eine Beschleunigung hineinzubekommen.
Ja, und der Query Optimizer, brauchen Sie sich keine Sorgen machen, der kennt diese Slides, der weiß genau, warum das nützlich ist und chattet automatisch, ob er diesen Column Store Index verwendet oder nicht. Da brauchen Sie sich um nichts kümmern. Welche Einschränkungen gibt es? Ja, ein paar haben wir leider. Datentypen betreffend. Column Store Index kann ich leider nicht auf alle Datentypen machen. Einige sind nicht unterstützt. Die ersten paar stören mich am wenigsten. In einem Data Warehouse Projekt habe ich nur ganz wenig Binary oder VarCharMax Felder drinnen. Allerdings habe ich Data Warehouses, wo Decimal und Numeric verwendet wird, die größer als 18 Stellen sind. Diese eine Spalte können Sie nicht in den Column Store Index aufnehmen. Die restlichen schon. Bei Abfragen wird halt der herkömmliche Index dann verwendet, wenn Sie in der Abfrage diese Spalte vorkommt. Der Indexaufbau dauert etwas länger. Sie können sich vorstellen, das Komprimieren dauert natürlich, das Erfassen und Abspeichern der Metadaten. Ungefähr bis zu 50% kann es sein, dass da länger dauert, das Erstellen eines Column Store Index im Vergleich zu einem herkömmlichen Index. Was wirklich, wirklich, wirklich wehtut, ist diese Einschränkung, die indizierte Tabelle ist read-only. Wenn Sie auf eine Tabelle einen Column Store Index anlegen, können Sie in dieser Tabelle keine Sätze mehr ändern, löschen oder dazufügen. Das tut wirklich weh.
Gibt es aber einen Workaround?
Werden wir später dann sehen im Best Practice. Ja? Können wir natürlich lösen. Ja? Und?
Naja, bin mir nicht sicher, ob das eine Einschränkung ist, weil im Dataverse-Umfeld ist ohnehin immer die SQL Server Enterprise Edition gesetzt.
Hoffentlich.
Aber ein Feature, das nur in der Enterprise Edition zur Verfügung steht.
Genau, ein Grund mehr, die Enterprise Edition einzusetzen.
Definitiv.
Best Practice. Was haben wir gesehen? Speicher, Speicher, Speicher ist natürlich ein gutes Argument. Der Column-Store-Index muss nicht im Speicher passen. Wenn er das aber tut, profitieren Sie umso mehr von dieser Technologie. Das heißt, wenn Sie zwei Server zur Auswahl haben zum selben Preis, einer mit schneller Festplatte, der andere mit mehr Speicher, entscheiden Sie sich für den mit mehr Speicher und Sie werden von dem Column-Store-Index viel besser profitieren. Üblicherweise wird in diesem Column-Store-Index alle Spalten aufgenommen, die in dieser Tabelle drinnen sind. Das hat sich ganz gut bewährt. Parallele Operationen sollten erlaubt sein, Maximum Degree of Parallelism sollte größer 1 eingestellt sein, damit eben diese Queries parallel abgearbeitet werden können. Gut bewährt hat sich das Ganze eben bei großen Faktentabellen, weil Aggregationen gut funktionieren mit diesem Index und bei großen Dimensionstabellen, weil das Filtern auch recht gut beeinflusst wird durch diesen Index. Ja, Daten ändern, einfügen, habe ich gerade gehört, geht nicht oder geht doch. Ja, es gibt einen Workaround. Ein Workaround ist der erste, dass man den Index, bevor man die Daten befüllt, ausschaltet, dann befüllt man die Daten, dann schaltet man den Index wieder ein. Das kommt Ihnen hoffentlich bekannt vor, habe ich Ihnen vorhin gerade gezeigt, beim QPI-Kit, da haben wir diese Option schon, den Index auszuschalten, die Beladung durchzuführen, Index wieder einzuschalten. Also sozusagen ohne Bauchweh mit QPI-Kit realisierbar.
Ein Projektbeschleuniger also für SQL Server Integration Services und Analyze Services.
Ja, genau.
Auch für zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Genau,
auch für den Column-Store-Index.
Super.
Und die zweite Variante ist einfach, die Daten aufzuteilen, entweder innerhalb einer Tabelle mehrere Partitionen anzulegen oder die Daten auf mehrere Tabellen zu verteilen und dann mit View und Union All wieder zusammenzufügen, also mit einer View zusammenzufügen, wo es einfach Teile gibt, die sich nicht mehr ändern. Da habe ich den Column-Store-Index drauf und dann gibt es Teile in dieser Tabelle, Partitionen, die sich noch ändern und da ist dann kein Column-Store-Index drauf. Also, was haben wir jetzt gesehen? Wir haben Appliances gesehen, vorinstallierte, wir haben gesehen, QBI-Kit ist ein Projektbeschleuniger, Einsparen von Manntagen. Wir haben gesehen mit dem Column-Store-Index, dass Abfragen nicht nur das 10-fache, sondern bis zum 100-fachen beschleunigt werden können. Und jetzt werden wir noch sehen, wie wir BI-Projekte an sich auch noch beschleunigen können.
So ist es. Das Spannende daran ist, dass wir sozusagen ja bis jetzt die traditionelle BI behandelt haben. Traditionelles BI, das heißt also Data Warehouse, Data Mart, leicht gemacht und natürlich auch in dem Fall beschleunigt mit QBI-Kit. Das traditionelle Data Warehouse, das Data Mart, wird weiterhin existent bleiben, aber parallel dazu haben wir eine Technologie gestellt, die unter dem gemeinsamen BI-Semantic-Model jetzt verfügbar ist und mit Power Pivot und Cross Velocity sozusagen hier jetzt den Höhepunkt in SQL Server 2012 gefunden hat. Nun, machen wir einen Blick zurück. Excel 1.0, wer kennt es nicht? Es hat sich doch etwas weiterentwickelt. Mittlerweile, böse Zungen behaupten, unsere Preisliste ist zu kurz geworden mit den Zeilen, deswegen haben wir die Zeilen extrem aufgeblasen. Über 100 Millionen Zeilen, solange ist unsere Preisliste nicht, aber das ist auch eine Möglichkeit, direkt im Speicher gehaltene Informationen zu analysieren, aus dem Data Warehouse heraus, aus der traditionellen BI-Schiene heraus, in die Self-Service-Umgebung zu übernehmen und dort mit diesem kostenlosen Excel-Add-in zu analysieren. Das ist die eine Sache, im Speicher gehaltene OLAP-Analyse und daraus dann mächtige Analysen auch meinen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung zu stellen am SharePoint, weil nur das Teilen macht mich glücklich und das ist letztendlich auch das, was sozusagen hier mit der SharePoint-Technologie auch möglich ist, hier andere an diesem Ergebnis und dieser Analyse auch teilhaben zu lassen. Diese Analysen, diese geführten Analysen, als auch natürlich diese Online-In-Memory-Ad-Hoc-Analysen werden dann auf diesem SharePoint als Modelle publiziert und im Zeitverlauf sieht man hier, wie auch unten an dieser Grafik ersichtlich ist, in der Zentraladministration von SharePoint im Überblick meine Modelle bzw. die Modelle, die gerade aktiv im Betrieb sind, hier mit Spitzen auch angedeutet, wie sozusagen auch die Ressourcenauslastung von meinen Servern, von meiner CPU als auch von meinem Arbeitsspeicher hier beansprucht wird. Diese Modelle sind alle gesandboxed, das heißt also in einer geschützten Umgebung und damit hier zentral am SharePoint zur Verfügung gestellt. Zentrale Administration ist das eine, aber auch das andere, dass sozusagen hier die IT-Abteilung dann wiederum hergehen kann und diese Modelle, die von der Fachabteilung erstellt wurden, in diesem Power Pivot Applikationsmodell dann ganz einfach importieren kann in das BI Development Studio, damit in Visual Studio und dort einen standardisierten Cube, ein standardisiertes BI Semantic Model dann zur Verfügung stellt. Was Sie hier sehen, ist im Prinzip auf der untersten Ebene eben wiederum die Integration der Vorsysteme, die natürlich auch in dem Fall aus unterschiedlichen Datenquellen, die weit mehr als möglicherweise bereits im Data Warehouse oder im Data Mart abgebildet sind, hier dann umfassen kann hier mit Standardadaptoren zugreifen, wie wir schon auf der rechten Seite gesehen haben, im multidimensionalen, traditionellen BI-Element, als auch auf der linken Seite dann sichtbar eben im relationalen oder im tabularen Modell, wie sozusagen hier jetzt dieses Modell neu heißt. Und diese zwei Ebenen habe ich hier kurz einmal zusammengefasst, traditionelles und tabulares Modell hier eben gegenübergestellt, und diese beiden bilden eine Einheit, um eben hier die Schnittstelle zwischen IT und Fachabteilung eben abzudecken. Klassischerweise aber nicht nur mit Entwicklerwerkzeugen kann hier zugegriffen werden, sondern darauf natürlich dann auch Reporting Services, Power View, wie wir dann auch im nächsten Schritt noch sehen werden, klarerweise mit Excel-Arbeitsbüchern darauf zuzugreifen, zu pivotieren, eine Power-Pivot-Applikation aus einer weiteren Power-Pivot-Applikation zu generieren, ist auch eine Möglichkeit, wie auch natürlich die gesammelten Werke dann auf SharePoint zu publizieren, in Dashboards und Scorecards dann meinem Team zur Verfügung zu stellen. Das sind die Themen, die letztlich in der Demo dann auch behandelt werden. Wir haben hier zwei Dinge aufgebaut und werden hier eine Sales-Analyse, eine Verkaufsanalyse der Mitarbeiter durchführen. Wie sozusagen hier, wir sind ein Fahrradbetrieb und dieser Fahrradbetrieb verkauft Fahrräder, aber nicht nur Fahrräder, sondern auch Accessoires. Wir werden hier sehen, welcher Mitarbeiter hat die Umsatzquote bereits erreicht, wer ist im grünen Bereich, wer ist eher im gelben oder im roten Bereich. Das heißt, wir werden Hierarchien definieren, wir werden KPIs definieren und das alles mit Power Pivot in Excel. Ich wechsle zu Excel 2010, habe hier schon Slicer aufbereitet. Slicer haben eine lustige deutsche Übersetzung.
Datenschnitte. Ja.
Datenschnitte. Datenschnitte klingt schon fast ein bisschen verfänglich. Ich wechsle in die Power Pivot Registerkarte. Power Pivot, wie gesagt, kostenloses Add-in. Ich habe hier diese Slicer nach Kalenderjahr geordnet, nach Quartal geordnet, nach Nachname meines Vertriebsmitarbeiters, nach Sales-Territorien, nach der Gruppe und nach der Region. Ich möchte jetzt meine Umsätze nach Mitarbeiter analysieren. Klicke auf den Knopf Power Pivot für Excel. Es öffnet sich die Power Pivot Umgebung und habe hier die Möglichkeit, verschiedene Daten eben hier zu importieren. Wenn ich von dieser externen Datenquelle hier aus meinem Data Warehouse ausgehe, kann ich hier klarerweise auf einem SQL-Server-basierten Data Warehouse meinen Datenimport starten, auf einer Access-Datenbank, auf einer Oracle-Datenbank, auf einem Oracle-Data Warehouse, auf einem Teradata, wie auch natürlich aus anderen Quellen, Sybase, Informix, DB2. Natürlich auch auf SQL Server Analyze Services kann ich hier referenzieren und auch neu das Thema bei Power Pivot 2012, Windows Asia Data Market, der Online-Datenmarktplatz. Auch hier kann ich Daten als Atom Data Feed integrieren und zu meinen Informationen und zu meiner Analyse heranziehen. Beispielsweise Kreditwürdigkeitsdaten meiner Kunden kann ich hier heranziehen und beispielsweise von Dun & Bradstreet hier Windows Asia Datenmarktplatz Daten subskribieren und hier eben importieren. Wie gesagt, ich habe das schon aufbereitet und wir wollen ja die Umsätze nach Regionen, nach Vertriebsmitarbeiter hier analysieren. Bin hier in der Faktentabelle herinnen. Diese Faktentabelle habe ich hier so aufbereitet, dass mein Sales Amount, also mein Umsatz hier sichtbar ist und werden wir hier mein erstes KPI definieren. Ich werde hier einfach meine Summe machen und von meiner Quote von meinen Mitarbeitern werde ich auch hier aufsummieren und werde dann hier zurückgehen auf meine Faktentabelle von meinen Resellern umsetzen und werde hier mein erstes KPI definieren und das Measure setzen. Das Measure vom Sales Amount, Quota und die Summe davon und werde mir hier noch überlegen, okay, wie schaut der Threshold aus? Werde den relativ knapp halten, das heißt also, meine Kolleginnen und meine Kollegen werden ab 80% im gelben Bereich sein, das heißt also hier mal in den Genuss einer Auszahlung der Incentives bekommen, bis 85% ist der gelbe Bereich, ab dann wird es grün und sozusagen hier dann wird die Auszahlung dann entsprechend gesteigert. Gut, das ist das eine, also KPI ist relativ flott erstellt. Das andere ist das, dass ich hier in die Diagrammansicht wechsle. Ich möchte noch eine Hierarchie aufbauen zu diesen Themen. Und hier wechselte ich in die Dimensionstabelle Team Sales Territory, werde es hier mal maximieren und werde hier eine neue Hierarchie hinzufügen. Diese Hierarchie werde ich nach der Region, in dem Fall nach Territorium, hier benennen und werde einfach per Drag and Drop meine drei Gruppierungen hier raufziehen, nämlich Group, Country und Region. Und schon ist die Hierarchie fertig. Jetzt wieder zurück in die Excel-Umgebung. Wir sehen, Power Pivot Datenmodell hat sich geändert. Ich werde hier mal einen Refresh machen und werde jetzt hergehen und mir überlegen, wo sozusagen jetzt hier meine Umsätze gerade aktuell liegen. Wenn wir das jetzt anschauen und jetzt noch sortieren, meine Summe vom Sales Amount, also meine Umsätze, das Target ist hier und der Status. Das ist also gelb, das heißt, nicht alle Mitarbeiter haben sozusagen jetzt über die Jahre gesehen die Ziele erreicht und kann noch hier weitergehen. Was fehlt hier noch, Markus?
Sales Territories, oder?
Ich wollte eigentlich nach Territorien selektieren. Du hast völlig recht. Das heißt, ich werde hier noch eins machen, das ist sozusagen diese Hierarchie, die ich gerade erstellt habe, nach den Territorien hier noch aufbauen. Und fertig. Und damit habe ich schon eine sehr beachtliche Analyse erledigt. Wenn ich hier die Territorien noch nach der Region gliedere, habe ich schon die Möglichkeit, hier einen Drill-Down zu machen und diesen erstaunlichen Bericht dieser Analyse, dieser geführten Analyse, kann ich dann natürlich auch nach Sales-Territorien gruppieren und hier mit den Slicers dann arbeiten und hier sofort meine Zahlen sichtbar sind. Ja, das ist das eine. Das andere ist das, dass ich natürlich diesen Bericht, diese Analyse dann publizieren möchte. Mit Save and Send per Knopfdruck auf meine Power Pivot Gallery gestellt, das aus zeitlichen Gründen schon aufbereitet und so sieht dann der fertige Bericht online aus und auch hier habe ich die Möglichkeit jederzeit über einen Browser Ihrer Wahl, nämlich Internet Explorer, Safari und Mozilla Firefox, diese Analyse dann zu konsumieren. Ja, und wenn ich noch ein paar Stunden mehr investiere, dann kann ich solche erstaunlichen Berichte hier herauszaubern, mit Information Design Richtlinien dann noch etwas behübscht. Aber das ist dann schon fast ein Thema für die IT.
Ja, Stichwort für mich, oder?
So ist es.
IT. Also alles recht und schön, dass wir das jetzt so einen tollen Bericht haben. Andreas hat sich Mühe gegeben, da so einen Bericht darzustellen. Den kann er jetzt nutzen, wir können das Excel hin und her schicken, wir können es auf SharePoint draufladen. Aber eigentlich, wenn es jetzt mehr skalieren sollte, dann sollte man das irgendwie auf einen Server draufgeben. Und das ist das nächste Demo. Das ist Power Pivot als Business Intelligence Semantic Model auf Analysis Services zu bringen. Wie schwierig ist das? Früher hat man einfach das Ganze alles nachbauen müssen in Analysis Services. Jetzt gibt es dieses Tabular Model. Ich kann einfach hergehen und sagen, ein neues Projekt im Visual Studio. Und das Projekt gibt es ja Import from Power Pivot Business Intelligence. Wenn ich das mache und drücke OK, dann kann ich hier eine Excel-Datei auswählen und diese Excel-Datei ins Visual Studio rein importieren. Das habe ich schon vorbereitet, weil natürlich das Übertragen der Daten seine Zeit nimmt. Die Technologie ist sehr schnell, wenn es mal im Speicher ist, aber das Übertragen dauert natürlich. Und ich habe jetzt das Gleiche, was wir gerade vom Andreas gesehen haben. Excel ist praktisch das Gleiche in grün. Visual Studio ist in blau gehalten. Habe hier auch diese Dimensionsdarstellung. Kann meine Daten in Visual Studio analysieren. Habe hier genauso meine Tabellen, die importiert sind. Was da zusätzlich jetzt noch dazu kommt, ist, ich kann in diesem Model Perspektiven definieren. Das heißt, ich kann sagen, dass ich eine bestimmte Sales-Perspektive habe und da sind nur jene Dinge oder andere Dinge ersichtlich für die Benutzer. Das ist etwas, was man mit Excel nicht machen täte, weil da bin ich jeder einzige Benutzer. Und ich kann auch Security definieren, eine rollenbasierte Sicherheitsdefinitionen, vergeben Rollennamen, kann dann über so DAX-Filter auf Zeilenebene festlegen, was die Benutzer sehen dürfen und wer denn diese Benutzer sind, Windows-User oder Windows-Groups. So, da wollte ich Cancel drücken. Was man auch hier drinnen machen kann, das gibt es im Excel auch nicht. Es gibt also alles, was im Excel gibt, aber eben auch mehr. Bei den Properties habe ich hier die Möglichkeit, beim Query Mode etwas einzustellen. Sie sehen schon, hier ist Direct Query ausgewählt. Das könnte auch In-Memory sein oder Mischformen davon. In-Memory würde heißen, der Analysis Services behält das alles im Speicher und kann dann aus dem Speicher die Antworten liefern auf die Abfragen. Direct Query ist eben diese Echtzeit-Variante. Das heißt, alle Anfragen an den Analysis Services werden direkt weitergegeben an das relationale Modell und von dort die Fragen beantwortet in Echtzeit. Sobald ich was ändere im relationalen Modell, habe ich das sofort auch in Analysis Services drinnen. Dann gebe ich hier noch den Server an, wo ich das veröffentlichen will, und einen Datenbanknamen, AdventureWorks DW Denali LT, und da können wir das schon veröffentlichen. Einfach mit Deploy. Nachdem das jetzt Direct Query Modus ist, werden hier nur die Metadaten auf den Analysis Services Server draufgespielt. Das ist im Nu fertig. Success Metadata deployed. Wenn wir jetzt schauen im Management Studio, gibt es jetzt auf dem Server, nicht im relationalen Modell, aber im Analysis Services, auf meinem Server, gibt es eine Datenbank, die da heißt AdventureWorks DW Denali, wo genau diese Tabellen, die wir gerade gesehen haben, jetzt veröffentlicht sind und im Zugriff stehen. Mhm.
Da könnt ihr jetzt mit Excel wiederum zugreifen und pivotieren.
Genau, zum Beispiel, also mit allen Tools kann ich darauf zugreifen. Dieser Analysis-Service versteht auch MDX, das heißt alle Tools, die jetzt mit dem multidimensionalen Analysis-Services umgehen konnten, kann ich auch Abfragen auf diesem Tabular-Model machen.
Also eine Verbindung zwischen der traditionellen BI und Self-Service-BI.
Genau, da haben wir es jetzt. Dieses Ping-Pong ist damit jetzt zu Ende und es geht stufenlos praktisch auf den Server rauf.
Okay.
Was können wir jetzt mit diesem... Achso, ja, wie geht's weiter? Was können wir mit dem Modell jetzt noch machen?
Ja, in der Beschleunigungsstufe schalten wir jetzt in den fünften Gang und damit schauen wir uns Power View an. Das heißt also, auf Basis dieses semantischen Modells, das wir mit der Fachabteilung designt haben, den traditionellen BI-Ansatz mit dem Self-Service-BI-Ansatz jetzt in Einklang gebracht und sagen wir, willkommen auf der Power View-Terrasse. Diese Aussicht ist berauschend und wird mit Sicherheit noch spannender werden. Nämlich, wenn wir die erstaunliche Demo dann auch noch von dir, Markus, sehen werden, die wir auf PowerView dann aufgebaut haben. Vielleicht kurz zur Einordnung. PowerView ist speziell für Endanwender gedacht. Hier visuelle Datenanalysen mit extrem hoher Interaktivität zu bauen und zu präsentieren über SharePoint und, ganz wesentliche Sache, über PowerPoint. Das heißt, mit einer lokalen Laufzeitumgebung PowerPoint ausgestattet, damit auch die Möglichkeit geschaffen, hier lokal diese Berichte mit PowerView erstellt auch mitzunehmen. Die anderen beiden Werkzeuge nehme ich an, wenn Sie SQL Server in den vorherigen Versionen kennen, werden Ihnen wiederum bekannt vorkommen, Reporting Designer und Report Builder. Report Designer eher für den Entwickler gedacht, Report Builder für die IT-Pros bzw. für Power-User gedacht. Hier kleinere Evolutionen. Die Revolution ist definitiv hier bei PowerView in diesem Bereich für die Endbenutzer drinnen. Was ist jetzt PowerView? Auf Knopfdruck. Auf Knopfdruck die Darstellung ändern, zu sortieren, zu filtern oder auch natürlich die Sichten zu speichern. Performante Analyse, auch auf Knopfdruck und integriert in SharePoint und in Reporting Services 2012 von jedem SQL-Server. Und damit, basierend auf diesem Power-Pivot-Modell, das wir gerade angelegt haben und auf diesem BI-Semantic-Model im tabularen Modus, hier diese Datenverbindung, das schauen wir uns gleich einmal im Detail an, wie das aussieht.
Ja, tun wir es dann. Mit PowerView eine neue Analyse erstellen. Was haben wir hier? Internet Explorer, eine SharePoint-Seite, eine Power-Pivot-Gallery-Seite im SharePoint und da haben wir gleich als ersten Mal schon einen bereits vorbereiteten PowerView-Bericht, wo es diese verschiedenen Sichten gibt. Das heißt, ich muss mir nicht unbedingt immer die Namen merken dieser Berichte, sondern kann auch durch Wiedererkennungseffekte meinen Bericht wieder finden. Das wäre ein PowerView-Bericht, der da gespeichert ist. Weiter unten habe ich jetzt ein Excel, das ich gespeichert habe, am SharePoint dieser PowerView-Gallery-Seite, wo ich auch diese Vorschau habe. Woran erkenne ich, dass das jetzt ein Excel ist? Das kann ich jetzt im Excel aufmachen. Ich könnte darauf basierend einen PowerView-Bericht erstellen und ich kann den Datenrefresh steuern. Das heißt, dieses Excel, das im SharePoint liegt, kann sich automatisch aktualisieren lassen und das kann ich über dieses Management Data Refresh einstellen. Und ich kann ja auch in dieser Power Pivot Gallery einfach eine Datenverbindung ablegen auf unsere AdventureWorks DWT Denali LT Datenbank, die wir gerade erstellt haben, importiert aus dem Power Pivot haben und auf NLS Services abgelegt haben. Das kann ich wiederum in Excel aufmachen und könnte da im Excel meine Analysen machen oder im PowerView meine Analysen machen und genau das werden wir jetzt machen. Ich klicke hier drauf, es kommt ein neues Fenster und ich sehe dann den Inhalt dieses Datenmodells. Das sind meine Tabellen, die wir vorher im Excel, im Power BI schon gesehen haben und im Analysis Services Modell. Und da machen wir folgenden Bericht. Andreas, weißt du von den Subkategorien bei AdventureWorks, welche in der Unternehmenshistorie nach oben geschossen ist?
Okay, wir sind Fahrraderzeuger, ja? Würde man sagen Fahrräder.
Ja, Fahrräder, ja.
Subkategorie wird schwierig.
Schauen wir mal, ja, mit 4 Klicks schaffen wir da die Antwort drauf. Ja.
Okay.
Wir brauchen also die Zeitdimension, die wir da abfragen. Wir brauchen die Subkategorien, die wir wissen wollen. Wir wollen den Sales sehen und das Ganze wollen wir in ein Liniendiagramm umschalten. Und da sehen wir sofort auf einen Blick, dass der einer ganz steil nach oben schießt. Mhm. Wir können das jetzt einfach anklicken, dann wird ein Filter drauf gesetzt. Und in der Legende sehen wir dann sofort, das sind die Roadbikes.
Okay, spannend.
Also auf ganz wenigen Klicks kann man da Analysen machen. Wir könnten jetzt diese Analysen noch erweitern mit so Slicers, mit den Datenschnitten, die wir schon im Power Pivot gesehen haben. Oder gibt es eine andere Möglichkeit auch, ich hole mir zum Beispiel die Sales Territories, die Gruppe dazu, die Reseller Sales und wandle das zum Beispiel in einer Barchart um. Ein bisschen breiter. Und das gleiche machen wir dann noch mit den Sales Region, auch Sales, die Umsätze dazu und in den Barchart umwandeln und dann das breiter machen. Und da sieht man da jetzt schon, die Balken sind jetzt nicht ganz ausgefüllt, sondern nur teilweise dargestellt. Europa hätte 4,5 Millionen Umsatz, es ist nur ein Teil da ausgefüllt. Dieser Filter, den wir da oben gesetzt haben, zieht auch für alle anderen Elemente. Das heißt, ich kann mit diesen visuellen Darstellungen gleichzeitig auch filtern. Wenn wir da zum Beispiel das vergrößern, sieht man es auch ein bisschen besser. Ein Teil des Umsatzes, den wir machen, machen wir mit den Roadbikes, das ist natürlich die größte Gruppe, und den Rest machen wir mit den anderen. Da drinnen kann ich per Mausklick Sortierungen machen und das so darstellen, wie ich es gerne hätte. Und auch hier kann ich wieder draufklicken, zum Beispiel Nordamerika selektieren und dieser Filter wirkt sich wieder auf alle anderen auch aus und zum Beispiel auf Kanada einschränken. Also damit kann man sehr intuitiv mit ganz wenigen Mausklicks, das Ganze dürfte auch schon im Hinblick auf Touch Design sein, ohne Eingabemöglichkeiten oder ohne dass ich was eingeben muss, ich habe Eingabemöglichkeiten, ohne dass ich was eingeben muss, kann ich hier meine Analysen durchführen. Sales-Analyse. Das Ganze kann man jetzt wieder zurückspeichern im PowerView und man kann das exportieren ins PowerPoint. Eine sehr interessante Variante. Big Day. Wenn wir das jetzt speichern, ja, dann müssen wir es auch auf SharePoint einmal speichern. Big Day. Speichern wir das Ganze. Dann wird das im SharePoint nochmal abgelegt, ist abgespeichert und auch meine Datei steht da zur Verfügung. Hast du jetzt gemerkt, wo ich mir das abgelegt habe? Okay, ich habe es mir nicht gemerkt, wo ich es abgelegt habe, aber ich habe das eh schon Gott sei Dank vorbereitet. Ja. Genau. Jetzt kann ich diese PowerPoint-Datei, die ich da abgespeichert habe, in jede andere beliebige PowerPoint-Slide-Demo einfügen. Das habe ich hier gemacht. Das heißt, das ist diese Sales-Amount-Analyse, die wir gerade gesehen haben. Wenn ich mit der 5 jetzt meine PowerPoint starte, meine Slide starte, sehe ich da die Demo für PowerView in PowerPoint und kann meinen Bericht, den ich gerade analysiert habe, in die nächste Besprechung mitnehmen und kann jetzt die Werte darstellen. Wenn jetzt Fragen auftauchen, naja, wie wäre das, wenn ich jetzt nur Europa anschaue oder wenn ich jetzt nur an Kanada interessiert bin, dann habe ich herkömmlichen Varianten das Problem, wenn ich die Daten nicht mit habe, habe ich sie nicht, muss ich versprechen, das nachzuliefern bei der Besprechung. In dem Fall kann ich hier Click to Interact sagen und dieses PowerPoint wird zum Leben erweckt, vorausgesetzt, ich habe eine Verbindung zum SharePoint-Server und kann hier genau die gleichen Analysen, die ich Ihnen gerade in SharePoint gezeigt habe, dann in PowerPoint machen und kann dementsprechend dann die Fragen meiner Zuhörer beantworten. Wenn ich da richtig klicke, dann sieht man auch, dass das Ganze interaktiv funktioniert.
Super.
Also Beschleunigung beim Analysieren.
Und Beschleunigung beim Berichtswesen. Wunderbar, super. Das heißt, wir sind zusammengefasst schon in der fünften Nachbrennerstufe sozusagen. Wir haben mit dem SQL Server ABC den Appliances das Projekt beschleunigt, Hardware- und Software-seitig, alles vorkonfiguriert mit den Integration Services und dem QBI-Kit nicht nur im ETL als auch im Cube-Design eine Projektbeschleunigung erzielt. Column Store Index war dann unser drittes Thema, wo wir massive Performance Gewinn im Datenbankumfeld hier dazu bekommen. Power Pivot Semantic Model dient dazu, eben die traditionellen BI mit der Self-Service BI Umgebung von der Fachabteilung zu verbinden, um diese Barrieren, dieses Ping-Pong letztendlich zu beenden zwischen IT und der Fachabteilung und einmal mehr mächtige Analysen aufzubereiten und via SharePoint zur Verfügung zu stellen. Und das ist auch genau dann das Thema gewesen, das wir bei PowerView gesehen haben. Mächtige Analysen innerhalb des Browsers, das heißt, es war kein extra Werkzeug notwendig, sondern im Browser die geführte Analyse mit PowerView, die wir gesehen haben, auf Basis des Power-Pivot-Modells, das wir zuvor erstellt haben. Ja, wie beschleunigen wir? Ganz einfach mit SQL Server 2012. Das ist unser Beschleunigungswerkzeug und wir freuen uns, wenn Sie es ausprobieren. Wir haben dazu interaktive Demos hier, die Links zusammengestellt. Für PowerView, für PowerPivot gibt es hier Demo-Showcases auf dieser Seite im Link ganz unten. Gibt es zu Column Store Index auch noch Möglichkeiten, diese Dinge auszuprobieren?
Nein, das sind nur die White Papers, die üblichen Fragen oder Wiki, wo Best Practices laufend dokumentiert sind. Weil das ist eine neue Technologie, wo noch sehr viel an Informationen erst aufkommen, wo kann man das verwenden, wie funktioniert das, da gibt es einfach erst mal ein halbes Jahr Erfahrung ungefähr mit diesem Index, als halt das in diesen CTPs gibt, aber da wird noch einiges an Informationen erst publiziert, wo man dann sieht, was man mit dem alles anstellen kann. Und wichtig, denke ich auch, ist der Link auf das Power Pivot, dass er gratis ein kostenloses Add-in ist, laden Sie das runter, verwenden Sie das, probieren Sie das aus, das kostet nichts, völlig kostenlos betreiben Sie Ihre Analysen mit Power Pivot.
Ja, natürlich auch die Möglichkeit, die Evaluierungskopie von SQL Server downzuladen und das Feature Pack. Auch das ist kostenlos erhältlich auf unseren Webseiten. Wesentliche Sache, was ich noch hier ergänzen möchte, ist Column Store Index. Ihr habt schon einiges an Erfahrung hier aus Projekten. Wir stehen natürlich im Anschluss gerne am Stand und natürlich auch in der Lounge zur Verfügung für Fragen und Antworten. Stehen wir gerne bereit. Wir sagen herzlichen Dank und hoffen, dass Sie einiges mitgenommen haben. Neuigkeiten von SQL Server, Data Warehouse, Umfeld im Jahre 2012. Danke.